ARD.
SWR Kultur. Forum.
Schnüffeln, warnen, ächten. Wofür brauchen wir den Verfassungsschutz? Mein Name ist Michael Riesel. Hallo. Ein Instrument zur Selbstbeobachtung der Gesellschaft. So hat ihn der Berliner Staatsrechtler Christoph Möllers einmal genannt, den deutschen Verfassungsschutz. Seit 1950 soll er als Frühwarnsystem die freiheitlich-demokratische Grundordnung vor ihren Feinden beschützen. Wie aktuell die Affäre um AfD-Spitzenkandidat Maximilian Krah zeigt, dessen Mitarbeiter im Europaparlament für China spioniert haben soll und der gerade festgenommen wurde. Selten war die Demokratie in unserem Land so in Gefahr wie heute, sagt Verfassungsschutzpräsident Thomas Haldenwang. Und ob Querdenker, Reichsbürger oder Klimaaktivisten, auch der Verfassungsschutz hat seine Spionagearbeit in letzter Zeit immer mehr ausgeweitet, manche sagen zu weit. Von Gesinnungsschnüffelei ist die Rede, einem politisierten Geheimdienst, der unliebsame Meinungen verfolgt. Wird der Verfassungsschutz selbst zur Gefahr für die Demokratie? Soll man ihn, wie einige fordern, abschaffen? Und was dann? Darum soll es gehen in diesem Forum auf SWR Kultur. Anna Daun ist Politikwissenschaftlerin, Professorin an der Hochschule für Wirtschaft und Recht in Berlin, Expertin für Sicherheitsthemen. Frau Daun, 16 Landesbehörden für Verfassungsschutz gibt es, dazu das Bundesamt für Verfassungsschutz mit Sitz in Köln-Korweiler. Allein da arbeiten mehr als 4000 Agenten, Analysten, IT-Spezialisten. Wir haben ja eine Polizei, die Straftaten verfolgt. Wofür brauchen wir zusätzlich noch den Verfassungsschutz?
Der Verfassungsschutz ist natürlich was anderes als die Polizei. Es ist eine Funktion von Herrschaft. Der Staat muss wissen, um Herrschaft auszuüben, um die Lage stabil zu halten. Er muss eine Lageerkundung machen. Und die Polizei hat die Zwangsmittel. Also wir haben ja ein Trennungsgebot in Deutschland. Das heißt, die Polizei hat das Gewaltmonopol, hat tatsächlich Zwangsmittel. Und der Verfassungsschutz soll Wissen, soll spezifisches Wissen herstellen. Das ist unser Inlandsgeheimdienst, der Verfassungsschutz. Und innere Sicherheit wird in den Ländern gemacht. Insofern ist das auch bei uns in Deutschland erstmal Ländersache. Wir haben aber dann natürlich noch das Bundesamt.
Jetzt hat sich eben dieses Bundesamt in den letzten 20 Jahren enorm vergrößert, die Personalstärke fast verdoppelt, sein Budget sogar verdreifacht, nämlich auf 500 Millionen Euro. Wie erklären Sie sich das?
Also da gab es natürlich einige Entwicklungen in der Politik, die das veranlasst haben. Erstmal 9/11, also der islamistische Extremismus, das war ein wichtiger Einschnitt, dass man im Inland ein größeres Bedrohungsgefühl hatte. Und das ist ja eine Entwicklung, die im ganzen Westen so war, dass Inlandsgeheimdienste gestärkt wurden. NSU war ein wichtiger Punkt, also da ist der Verfassungsschutz und auch die anderen Sicherheitsbehörden ziemlich gescheitert.
Und der nationalsozialistische Untergrund.
Richtig, der nationalsozialistische Untergrund. Und das hat auch wieder eine Reform nach sich gezogen und letztendlich auch eine Verstärkung. Und dann, was sehr wesentlich ist jetzt auch in der Gegenwart, das ist der Krieg in Russland. Also Verfassungsschutz ist für die Spionageabwehr mit auch verantwortlich. Und da haben wir viel zu tun. Also es gibt massive politische Gewalt international in unserer Region. Und das wirkt ins Inland hinein. Und das ist natürlich auch ein Grund dafür, dass der Verfassungsschutz aufgerüstet hat.
Professor Dr. Thomas Grumke lehrt an der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung in Gelsenkirchen. War früher selbst Mitarbeiter beim Verfassungsschutz in Nordrhein-Westfalen als Referent Themengebiet Rechtsextremismus. Herr Grumke, was macht man eigentlich als Mitarbeiter beim Verfassungsschutz den ganzen Tag?
Ja, meine Position war vielleicht eine Ausnahme dort, weil ich war ja wissenschaftlicher Mitarbeiter, wenn Sie so wollen. Und das ist dem Umstand geschuldet, dass eben insbesondere nach 9/11 erkannt wurde, dass es dort erhebliche analytische Defizite in den Verfassungsschutzbehörden gab und man dann damit begonnen hat, Personen einzustellen, die eben aufgrund ihres Studiums bestimmte Fachkenntnisse, Phänomenkenntnisse hatten, also Islamwissenschaftler namentlich oder auch Politikwissenschaftler wie mich einzustellen, die dann dort überhaupt erstmal damit begonnen haben, eine vertiefte Analyse dieser Phänomenbereiche zu leisten.
Und denken Sie gerne zurück an Ihre Zeit beim Verfassungsschutz? Also hatten Sie das Gefühl, die Arbeit, die ich da mache, die ist wichtig für die Gesellschaft?
Ja, also ich habe vorher in Berlin in einer NGO, also in einer Nichtregierungsorganisation gearbeitet und ich kann ganz deutlich sagen, dass das Innenministerium Nordrhein-Westfalen deutlich besserer Arbeitgeber ist als diese Organisation, bei der ich vorher gearbeitet habe. Es ist am Ende des Tages ein Amt, nicht? Das ist eine Abteilung des Innenministeriums und es ist öffentlicher Dienst. Und die Aufgabe selber finde ich nach wie vor sehr, sehr reizvoll. Ja.
Kommen wir zu meinem dritten Gast, Horst Meier. Sie sind promovierter Jurist, Buchautor und setzen sich schon lange kritisch mit dem Verfassungsschutz auseinander. Nutzlos seit eh und je, so haben Sie vor kurzem in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung geschrieben. Das ist ja schon ein sehr hartes Urteil.
Naja, das ist noch das Geringste. Die Skandale will ich nicht aufzählen, die kennen wir alle. NSU war der Schlimmste, den der Verfassungsschutz erstaunlicherweise überlebt hat. Dieser Verfassungsschutz wurde gegründet in einer spezifischen Situation, verlorener Weltkrieg, nationalsozialistisch kontaminierte Gesellschaft. Und die Deutschen hätten in ihrer Mehrheit keine Demokratie gewählt nach 1945. Man hat deshalb geglaubt, man müsse die inländische Bevölkerung mit einem Inlandsgeheimdienst eben vor präventiv beobachten lassen in Bezug auf demokratiefeindliche Tendenzen. Das ist entstehungsgeschichtlich sehr gut verständlich, aber nun sind viele Jahre seitdem vergangen und die deutsche Demokratie ist trotz der ganzen Probleme mit dem Rechtspopulismus, AfD, kommen wir noch drauf, doch ziemlich stabil und deshalb keine Demokratie braucht einen Verfassungsschutz, auch nicht die deutsche. Und was die deutsche Demokratie heute geworden ist, so meine These, wurde sie nicht wegen, sondern trotz des Verfassungsschutzes.
Ja, dass es in Deutschland, erstmal Westdeutschland und Gesamtdeutschland eine Demokratie gibt, das hat natürlich nichts mit dem Verfassungsschutz zu tun, sondern natürlich sind das andere Voraussetzungen, Ursachen. Der Verfassungsschutz soll ja keine Demokratie schaffen. Das wäre viel zu viel. Das ist beschränkt aus ein kleines Segment, was er tut und was er tun soll. Nämlich da aufzeigen, wo Demokratie, wo unsere Grundordnung oder unser Staat wirklich gefährdet ist. Demokratie schaffen und sozusagen die Sozialisation unserer Bürger, Bildung, Erziehung, Rechtsstaatlichkeit. Das ist ja nicht alles der Verfassungsschutz, sondern der Verfassungsschutz trägt einen kleinen Teil dazu bei, ja, dass die Steuerung unseres Staates in der Grundordnung weiterlaufen kann wie bisher.
Die Kollegin Daun hat es ja angedeutet. Erstmal war es eine Idee der Alliierten. Ja, das war also keine Idee, die aus der deutschen Politik selber erwachsen ist nach dem Zweiten Weltkrieg. Und die Idee war tatsächlich, dass eben nicht gewartet werden soll, bis Feinde der Demokratie die Demokratie wieder überwältigen. Und deswegen eben die Idee einer wehrhaften Demokratie, die Instrumente hat, um sich gegen erklärte Feinde dieser Demokratie auch im Vorfeld wehren zu können. Ja, und da ist Verfassungsschutz eben ein wichtiges Instrument. Da gibt es natürlich noch jede Menge andere. Und diese Idee ist, und da bin ich wenig überraschend anderer Meinung als Herr Meier, eben nicht passé. Ja, also ich würde sogar sagen, dass die Herausforderungen für die freiheitliche Demokratie heute besonders deutlich vor uns liegen. Ja. Und wir können gerne darüber reden, wie reformbedürftig die Konstruktion Verfassungsschutz ist. Aber die Idee der Vorfeldbeobachtung, also eben nicht zu warten wie andere Demokratien, die angelsächsischen zum Beispiel, bis eine Straftat geschieht und dann ist die Polizei im Spiel, sondern eben im Vorfeld zu beobachten, zu berichten und tatsächlich vor allen Dingen, also nicht nur die politisch Handelnden zu unterrichten durch die fortlaufende Berichterstattung und dann am Ende natürlich den Jahresbericht, sondern eben auch die Bevölkerung, ja. Das ist meiner Ansicht nach immer noch die richtige Idee.
Und trotzdem bleibt bei mir die Frage, nach welchen Kriterien bewertet man denn die Leistung des Verfassungsschutzes, Frau Daun?
Ja, das ist ziemlich schwierig, denn erstmal die Erfolge von Nachrichtendiensten sind ja letztlich schwer zu erkennen von außen. Also ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie weit der Verfassungsschutz da jetzt auch dran beteiligt war, daran mitgewirkt hat, dass wir russische Spionage, russische Sabotage, ist ein Beispiel, abwehren konnten. Was natürlich sichtbar wird, ist manchmal, wie der Verfassungsschutz scheitert. Ne? Das große Beispiel NSU. Ja, was sind die Kriterien? Ne? Dass wirklich Erkenntnisse zu sammeln, empirische Fakten zu sammeln, da, wo es wirklich kritisch ist. Und damit meine ich jetzt nicht radikale Klimaschützer oder Patrioten oder so. Ne? Meines Erachtens ist es auch viel zu breit, die Gruppe der Beobachteten. Sondern da, wo wirklich viel politische Energie hintersteckt, unsere Verordnung zu verändern.
Herr Mayer, in der Corona-Pandemie, da hieß das Präventionsparadox. Wenn nichts passiert, dann ist die Öffentlichkeit auch ahnungslos. Wir erleben immer nur, wenn es schief geht. Frau Daunert hat darauf hingewiesen, Stichwort nationalsozialistischer Untergrund, Stichwort Anis Amri und der Anschlag am Berliner Breitscheidplatz. Ist das Imageproblem des Verfassungsschutzes strukturell bedingt?
Ja, zuerst noch zu Frau Daun. Das ist ein Missverständnis. Der Verfassungsschutz sollte natürlich nicht die Demokratie aufbauen, aber er wurde gegründet, um sie präventiv zu verteidigen und zu schützen. Und das ist nun die Frage, ob das heute nicht obsolet geworden ist. Wenn wir so eine Leistungsbilanz aufstellen wollen, müssen wir uns ja fragen, was ist denn die spezifische Kernaufgabe dieses deutschen Verfassungsschutzes, den es ja so in anderen Demokratien nicht gibt. Die Kernaufgabe ist die Überwachung sogenannter, wie Herr Maaßen das mal sagte, Legalisten. Das heißt, Menschen, die vom Innenministerium aus gesehen extremistisch sind, zu beobachten. Das sind keine Leute, nee, wir werden noch auf die AfD kommen, die zu Gewalt übergehen oder Straftaten oder Rechtsbrüche begehen. Es geht um Denken, um Meinungen, um extremistische Gesinnungen. Und es ist ja kein Zufall, dass immer, wenn von einem Parteiverbot die Rede ist, die Ankläger kommen mit einem Sack widerlicher Zitate. Ja, das muss man einfach sehen. Und ich denke, die Kernaufgabe, da kann man dem Verfassungsschutz durchaus bescheinigen, dass er die erfüllt. Nur die Frage ist, ist diese Kernaufgabe einer liberalen Demokratie angemessen? Und da habe ich doch ganz große Zweifel. Im Vorfeld Menschen zu überwachen, die ihre Meinungsfreiheit, Grundrechte wahrnehmen, das ist ein Problem und das ist in anderen Demokratien so nicht üblich. Nehmen wir Marine Le Pen. Der französische Geheimdienst würde nicht dazu übergehen, dort V-Leute einzuschleusen, Telefone abzuhören, weil irgendwann ist ja die Schwelle der nachrichtendienstlichen Mittel gegeben. Es gäbe in Frankreich einen handfesten Skandal, den der Innenminister wahrscheinlich nicht überleben würde politisch. In Deutschland hat man sich längst daran gewöhnt, dass friedlich legale Opposition, weil sie als extremistisch gilt, von einem Nachrichtendienst, vom Inlandsgeheimdienst beobachtet wird.
Herr Grumke, das ist ein Problem. Herr Grumke, Frau Daun, hat Herr Mayer recht? Ist der Verfassungsschutz ein deutscher Sonderfall?
Ja, das ist definitiv ein deutscher Sonderfall, der ja auch aus der Geschichte zu erklären ist. Ne? Das haben wir auch schon jetzt gehört. Was das französische Beispiel anbetrifft, ist das, glaube ich, kein gutes Beispiel von Herrn Mayer, weil in Frankreich natürlich die Polizei völlig andere Befugnisse hat als in Deutschland. Also wir sind auch insofern ein Sonderfall, dass wir unsere Sicherheitsbehörden eben rechtlich im hohen Maße einhegen, wenn Sie sich die Polizeigesetze oder auch die Verfassungsschutzgesetze der Länder und des Bundes anschauen, sowas könnte man sich in Frankreich überhaupt nicht vorstellen. Deswegen ist diese Diskussion dort auch gar nicht hier, ne? Also ich würde mal davon ausgehen, dass die französische Polizei oder die Gendarmerie, ne, und da gibt's noch ein paar andere Organisationen in Frankreich, selbstverständlich am Front National dran sind. Ja, aber das wird dort nicht so kommuniziert wie hier. Dort hat der Staat und die Sicherheitsbehörden des Staates völlig andere freihändige Befugnisse. Ne? Da gibt es Generalklauseln, wo wir schon 25 Paragraphen formuliert haben, was man darf, nicht darf und in welchem Fall man das darf und in welchem Unterfall man das darf. Da ist ja, sind wir in Deutschland ja grundsätzlich großartig drin. Das gibt es dort alles überhaupt gar nicht. Ne? Da gibt es Generalklauseln, das ist der Rahmen, in dem tätig ist, fertig. Nicht? Das wäre in anderen Ländern gar nicht denkbar. Also die gesamte Konstruktion, die wir hier haben, ist ein absoluter Sonderfall, ja.
Ja, aber ich widerspreche, die französische Polizei hat nicht die Befugnis, politisch abweichendes Verhalten zu beobachten. Sollte sie das trotzdem tun, ist das ein Exzess und der würde einen politischen Skandal auslösen. Aber wir können auch über Österreich reden.
Ja? Aber Herr Mayer, Sie wissen doch, dass in Frankreich nach den Anschlägen, Bataclan und so weiter, sogar Notstandsgesetze in Frankreich in Kraft waren. Ja? Und in diesem Zusammenhang durften die Sicherheitsbehörden praktisch alles. Ja, die hat man dann ja auch ausgeweitet. Ja, aber sehen Sie, also ja, das ist ja auch in Deutschland undenkbar.
Ja, das ist aber in Deutschland auch undenkbar. Ja, aber es geht um einen Terroranschlag.
Ja, den hatten wir in Deutschland
auch.
Die
AfD oder die KPD oder die Linkspartei haben nichts mit Terrorismus zu tun. Das ist doch der große Unterschied und den darf man nicht verwischen. In Österreich gab es ja ein Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusabwehr. Das heißt seit 2021 Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst und ist natürlich wie auch in anderen Demokratien bei der Polizei angesiedelt. Aber auch dort käme man nie auf die Idee, die FPÖ zum Beispiel zu überwachen und bis hin zu Nachrichtendienst rechtlichen Mitteln. Das ist dort schlichtweg nicht vorgesehen. Wenn Deutschland ein Sonderfall ist, soll es sich auch zu diesem illiberalen Sonderfall bekennen oder eben sich auf eine bereinigte, normale, demokratische Linie begeben.
Frau Dorn.
Klar ist das in der Sicherheitsarchitektur unterschiedlich, aber diese Funktion eines Inlandsgeheimdienstes, FBI, gut, ne, das ist sozusagen mit der Polizei zusammen, MI5 gibt es in England, die Franzosen haben das, also grundsätzlich die Funktion, eine Lage aufzuklären, sicherheitsrelevantes Wissen herzustellen, das ist in allen Staaten und Demokratien vorhanden.
Ich meine, Deutschland ist ja insofern eher ein Sonderfall, dass eben gerade der Verfassungsschutz, aber grundsätzlich Sicherheitsbehörden eben extrem wenig Befugnisse haben. Ich sag's nochmal, also auch durch Rechtsprechung enorm eingeschränkt sind. Das ist eigentlich der Sonderfall. Und deswegen hören wir ja in den Nachrichten auch immer wieder nach Hinweisen befreundeter Nachrichtendienste. Ja, das können Sie ja praktisch immer schon reinschreiben, weil wir in vielen Bereichen einfach auf diese Hinweise angewiesen sind. Ja. Das muss man einfach so deutlich sagen, wenn Sie mit Leuten, mit handelnden, ich weiß nicht, wer das in dieser Runde macht, außer mir, ne? Also wirklich mal mit Verfassungsschützern und mit Leitern von Verfassungsschutzbehörden mal ausführlich sprechen, dann werden die Ihnen ganz offen sagen, ja, wir können gewisse Dinge einfach überhaupt nicht tun. Also meine Sorge ist weniger, wie die von Herrn Mayer, dass also Verfassungsschutz in Deutschland unwahrscheinlich ausgreifend, nicht, auf die Freiheit von Einzelnen ist, sondern dass die Sicherheitsbehörden in Deutschland eben im eklatanten Unterschied aller anderen, auch im europäischen Ausland, überall, Ost, West, Süd, Nord, ja, sehr, 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 sehr eingeschränkt ist in seinen Möglichkeiten. Hm.
Frau Daun, einer der Hauptvorwürfe nach dem Aufliegen des nationalsozialistischen Untergrundes, das war 2011, das war eine Zäsur für Deutschland und das war eine Zäsur für den Verfassungsschutz, war damals, der Verfassungsschutz wäre auf dem rechten Auge blind. Den Vorwurf kann man ihm heute nicht mehr machen, oder?
Nee, also jetzt gerade nicht. Also da gibt es natürlich unterschiedliche Schwerpunkte, je nachdem wie die Bedrohungswahrnehmung ist. Also da ist der Verfassungsschutz natürlich auch von der politischen Diskussion, von der politischen Steuerung auch abhängig. Also als 9/11 passierte, hat man erstmal massiv in den Islamismus investiert und dann passierte der NSU, passierten die Morde des NSU und dann wurden Ressourcen dann auch wieder umgeleitet.
Das geht ja so weit, Herr Grumke, dass der Verfassungsschutz aktuell seinen Ex-Präsidenten Hans-Georg Maaßen beobachten lässt und als Rechtsextremisten führt. Maaßen wehrt sich juristisch dagegen. Wenn man selbst mal Teil dieser Behörde war und diese Schlammschlacht sieht zwischen Verfassungsschutz und Ex-Präsident, blutet einem da das Herz?
Also ich war ja nicht mit dieser Behörde verheiratet, ne? Also mein Herz blutet woanders. Aber wir haben ja, Sie haben das ja bei der Anmoderation auch richtig gesagt, das möchte ich nochmal wiederholen, weil das unwahrscheinlich wichtig ist. Den Verfassungsschutz gibt es gar nicht. Ne? Es gibt ihn 17 Mal und Sie sprechen jetzt vom Bundesamt. Ne? Ich habe hier in Nordrhein-Westfalen bei der Abteilung Verfassungsschutz des Innenministeriums NRW gearbeitet. Das ist eine eigene Behörde mit einer eigenen politischen Führung, mit einer eigenen amtlichen Führung. Das kann man insofern nicht vergleichen. Das Bundesamt ist eine nachgeordnete Behörde des Bundesministeriums des Innern und ist ein riesen Amt halt. Ne? Also Sie haben es ja richtigerweise gesagt, über 4000 Leute arbeiten da mittlerweile. Es ist gewaltig riesengroß. Ja? Und die Causa Maaßen ist natürlich im hohen Maße problematisch. Nur das weist eben auch auf etwas hin, was ich ja auch sehr deutlich kritisiere, dass eben die richtigen Personen nicht unbedingt an dem richtigen Ort arbeiten. Das haben Sie ja im öffentlichen Dienst leider immer wieder, ja? Nicht nur im Verfassungsschutz. Und der Kollege Wolfgang Seibel von der Uni Konstanz, Verwaltungswissenschaftler, hat das mal distinktes Elitenversagen genannt. Ja, und was er damit meint, das hat er auch bezogen auf NSU, was er damit meint ist, dass wir hier, und das greift leider immer weiter aus, eben sehr stark politisch geprägte Besetzungen führender Ämter haben. Ja, und das gilt ja in den Sicherheitsbehörden auch, aber eben bei weitem nicht alleine. Ja, also ich will jetzt nicht von Trauzeugen oder so anfangen, das meine ich damit nicht, aber wir müssen uns ja mal schauen, wie ist denn jemand wie Herr Maaßen überhaupt in diese Position des Präsidenten gekommen? Was hat er denn vorher gemacht? Wie rekrutiert man denn diese Art von Führungsperson? Und das ist ein wahnsinnig anspruchsvoller Beruf. Ne? Also Präsident des Bundesamtes mit dieser Aufgabenstellung, mit diesem Druck, mit so vielen Leuten zu sein. Ja? Also ich möchte es nicht machen, sage ich mal ganz ehrlich. Aber wie kommt man denn dazu? Und da ist natürlich der Verfassungsschutz leider eben keine Ausnahme mal, ne? Sondern auch dort hat man immer wieder zu tun gehabt mit Fehlbesetzungen, personellen Fehlbesetzungen. Letzter Satz dazu, wir dürfen eben nicht vergessen, Verfassungsschutzämter sind Ämter und sie werden politisch geführt, wie sich das in der Demokratie auch gehört. Das heißt, die zuständigen Innenministerinnen und Innenminister sind die Dienstherren dieser Behörde und bestimmen, was da gemacht wird. So, und es ist nicht der Leiter eines Verfassungsschutzes, der sagt, ich beobachte jetzt die mal oder ich habe heute Lust, die mal näher zu beobachten oder da meine Ressourcen, so läuft das überhaupt nicht, sondern am Ende sind die Minister des Innern sind zuständig und bestimmen, was los ist und die bestimmen auch, wer dort Leiter dieser Ämter ist und sonst niemand. Ja, und da muss man mal reinschauen, wer hat das denn bestimmt. Na, da könnten wir jetzt auch noch andere Beispiele nennen. Na, Thüringen ist ja immer so, dass der Worst Case zur NSU-Zeit, ne, mit Herrn Röver, eine einzige Katastrophe. Das wusste aber jeder.
Innenministerium.
Ja,
genau. Aus dem Bundesinnenministerium.
Genau, kam genau wie Herr Maaßen aus dem Bundesinnenministerium, ganz richtig. Und da fragt man sich, wurde der denn plötzlich Amtsleiter in Thüringen? Ja, das ist ja mittlerweile ganz gut dokumentiert. Er selber hat gesagt, er wüsste gar nicht, wer ihm die Ernennungsurkunde überreicht hatte, weil er hatte abends gefeiert und dann wäre er so betrunken gewesen, irgendjemand hätte ihm einen Umschlag gegeben, da war die Ernährungsurkunde drin. Das hat er vorm Untersuchungsausschuss ausgesagt. Also, ne, das ist unglaublich und können wir nicht jetzt der Institution Verfassungsschutz wirklich zurechnen.
Herr Grumke beschreibt gerade den politischen Einfluss, dem der Verfassungsschutz unterliegt. Ist der Gedanke eines politisch neutralen Verfassungsschutzes damit eigentlich ad absurdum geführt?
Ja, aber den Gedanken hat es anfänglich ja gar nicht gegeben. Herr Grumke hat völlig recht. Das Innenministerium hat das Sagen. Die sogenannte Rechts- und Fachaufsicht, das ist eine ganz enge Führung. Und deshalb ist es ja auch so ein Skandal. Also der eigentliche Skandal ist ja die geräuschlose Routine des Verfassungsschutzes, nicht seine nicht abbrechenden Skandalgeschichten. Wie kommt es denn, dass legale Opposition, ich habe mich zum Beispiel auch mit dem KPD-Verbot in 15 Jahren beschäftigt, wie kommt es denn, dass legale Opposition von den Mehrheitsparteien, die ja über die Regierung den Innenminister bestellen, wie kommt es, dass der Innenminister anordnen kann, dass legale Opposition von einem Inlandsgeheimdienst belästigt wird? Das ist doch ein Problem. Also in der liberalen Demokratie gibt es das nicht. Aber die deutsche Demokratie, ich meine, ein verbreiteter Irrtum ist ja, der Verfassungsschutz sei ein ganz normaler Inlandsgeheimdienst. Da haben wir jetzt schon drüber geredet. Das ist er eben nicht. Zweiter Punkt, wir haben darüber geredet jetzt, er ist keine unabhängige Institution. Ja, aber dann taucht doch die Frage auf, warum darf legale Opposition von einem Inlandsgeheimdienst beobachtet werden?
Frau Daun, dazu die Frage, Thomas Haldenwang, der Nachfolger von Maaßen, der tritt in der Öffentlichkeit anders auf als Maaßen, der zeigt klare Kante gegen Rechtsextremismus und auch gegen die AfD. In einem Interview, da hat er Folgendes gesagt, Zitat, umso wichtiger ist es, dass wir über diese Partei und ihre Bestrebungen aufklären. Und natürlich soll das auch die gesellschaftlichen Kräfte mobilisieren, sich diesem Trend stärker entgegenzustellen. Denn nicht allein der Verfassungsschutz ist dafür zuständig, die Umfragewerte der AfD zu senken, Zitat Ende. Frage an Sie, ist der Verfassungsschutz dafür zuständig, die Umfragewerte der AfD zu senken?
Nee, natürlich überhaupt nicht.
Warum sagt ihr dann sowas?
Also der Verfassungsschutz ist erstmal dafür zuständig, die Fakten zu ermitteln. Und dass Herr Haldenwang als Behördenchef in der Öffentlichkeit auftritt, finde ich auch okay. Also das ist in Deutschland auch jetzt so ein bisschen, hat sich verschoben. Früher war ja alles geheim und da tut sich so ein bisschen was in der Nachrichtendienstkultur. Also das ist für die Behörde sicher selbst auch ganz gut oder hoffentlich ganz gut, auch im Sinne von Kapazitäten, Nachwuchs und so weiter, da ein bisschen was an der Reputation zu tun. Aber natürlich soll sich die Behörde auch auf ihr Segment beschränken. Handlungsempfehlungen sind nicht mehr das, was Nachrichtendienste tun, sondern da ist die Politik gefragt. Also man soll die Fakten bringen und das mit spezifischen Mitteln, die sonst auch keiner hat. Und die Analysen natürlich, das also sozusagen in den großen Zusammenhang stellen. Aber was wir dann damit machen mit diesen Informationen, das ist nicht mehr Sache des Verfassungsschutzes.
Aber Herr Grumke, wenn man dieses Zitat von Haldenwang sich vor Augen führt und dann schaut, dass Vertreter der AfD darüber klagen, der Verfassungsschutz werde von der Regierung für parteipolitische Zwecke instrumentalisiert. Es gehe bei der Einstufung der AfD als rechtsextremen Verdachtsfall darum, einen politischen Konkurrenten auszuschalten. Hat die AfD dann da einen Punkt? Also ist der Vorwurf von der Hand zu weisen?
Nein, da hat sie keinen Punkt. Also erstmal muss ich mich wundern, wenn Herr Meier sagt, das wäre Belästigung. Das ist natürlich eine Vokabel, die hier überhaupt nicht angebracht ist. Der Verfassungsschutz belästigt ja keine...
Sagen wir es
ja, Belästigung. Gut. Frau Dorn hat es ja gesagt, natürlich ist es nicht Aufgabe des Verfassungsschutzes, hier das Wahlergebnis so oder so zu beeinflussen. Das können Sie mir auch glauben. Das ist, davon geht auch in den Ämtern keiner aus. Das ist nicht das Entscheidende. Nur... Wenn Sie sagen parteipolitisch, ja, das ist natürlich etwas, was nicht zulässig ist. Aber politisch ist natürlich die ganze Arbeit definitiv, weil hier geht es um die freiheitlich-demokratische Grundordnung und eben eine wehrhafte Demokratie. Und ich denke, wir sind uns hier alle einig, der beste Verfassungsschutz ist tatsächlich eine zutiefst demokratisch gefestigte Gesellschaft. Da gibt es doch gar keinen Zweifel, ja. Die Frage ist ja nicht, gibt es jetzt nur den Verfassungsschutz, der sich um alles kümmert und der sicherstellt, dass unsere Demokratie stabil bleibt. Das kann er natürlich alleine auch nicht machen und diesen Anspruch hat der auch gar nicht. Ich sag's nochmal, das ist ein Amt, ne? Es ist eine Behörde. Nur trotzdem ist es aus meiner Sicht dringend erforderlich, aufgrund der enormen vielfältigen Herausforderungen für unsere freiheitliche Demokratie. Ja? Ein paar Sachen sind ja genannt worden. Ja? Also natürlich Rechtsextremismus, natürlich Islamismus, wir sehen es ja jetzt gerade wieder, verschiedene Festnahmen, die es selbstverständlich ohne die Arbeit des Verfassungsschutzes so nicht gegeben hätte. Ja. Wir sehen die Herausforderung von extremer Propaganda von Russland, ja. Spionage, da ist natürlich auch China zu nennen und so weiter, also der ganze Cyberraum. Also alle diese Dinge sind ja nicht durch eine demokratisch gefestigte Gesellschaft so in dieser Art und Weise zu bearbeiten, wie das eine gut aufgestellte Sicherheitsbehörde könnte und kann. Ja. Und da muss man sagen, haben die Verfassungsschutzbehörden, zumindest die großen, ja durchaus einen ganz gewaltigen Sprung nach vorne gemacht. Also die eklatanten Schlechtleistungen, die wir ja in Verbindung mit NSU gesehen haben, ja, da bin ich ja komplett der Meinung auch von Herrn Meier, das waren ja zum Teil absolut katastrophale Fehlleistungen. Das war genau wie andere Vorfälle. Manchmal braucht es leider eben besonders eklatante Schlechtleistungen, um dann eben zu sagen, okay, jetzt so können wir nicht weitermachen, ja. Und heute sind die Verfassungsschutzbehörden natürlich deutlich besser aufgestellt, sowohl in der Ausstattung, aber eben auch im Personal. Und insofern hat das mit diesem Schlapphut-Image, was man teilweise hört, auch nicht mehr so viel zu tun,
ja, Frau,
was das Personal betrifft.
Also ja, zwei Punkte dazu. Also ich finde, dass, sagen wir mal, die Ausdehnung des Verfassungsschutzes, ne, mehr Personal, mehr Mittel und so weiter, das sehe ich ein bisschen kritischer. Also ich finde schon, dass man da im Umfang begrenzt sein sollte. Also ich sage mal Qualität statt Quantität. Ich sehe das eher kritisch, dass es da so viel gibt. Weil letztendlich ist es natürlich schon so, wenn in einer legitimen Demokratie ist weniger Verfassungsschutz, ist weniger Inlandsgeheimdienst natürlich notwendig. Ich sehe jetzt mal ab von dem Problem der Spionage, zum Beispiel aus Russland oder China. Das ist natürlich ein größeres Problem. Daher denke ich, dass man sollte sich da wieder ein bisschen mehr begrenzen, aber dann doch mehr in die Tiefe gehen. Ich weiß auch nicht, und das ist mein zweiter Punkt, ob das richtig ist, dass der Verfassungsschutz in diese Richtung geht, mehr Wissenschaft, mehr Sozialwissenschaft, weil letztendlich gibt es natürlich auch in den Hochschulen, in Thinktanks, in NGO viele, überhaupt auch unter Journalisten, viele, die Gesellschaft beobachten, die Gesellschaft analysieren, die mit ihren Theorien da dran gehen. Und das ist auch richtig so, denn die haben natürlich auch eine freiere Denke zum Teil und können das auch haben. Also der Verfassungsschutz, finde ich, sollte sich schon auf ein spezifisches Segment auch konzentrieren und da eben aber auch dann wirklich diese Mittel auch anwenden. Und ich finde, da sollte man dann auch nicht wie zum Beispiel beim NSU gesehen 40 Leute irgendwo haben, die nur Papiere schreiben und das war's, sondern dann auch tatsächlich ein bisschen in einer heikleren Tätigkeit auch unterwegs sind und die spezifischen Mittel, die man hat, auch anwenden und nicht sozusagen total bequem immer nur Papiere produzieren.
Ja, aber statt diesem Konzentrieren hat man das Gefühl, dass der Verfassungsschutz seinen Tätigkeitsbereich eher ausweitet. Herr Meier, seit 2021 taucht im Verfassungsschutzbericht eine neue Kategorie auf, ein neuer Phänomenbereich, die sogenannte verfassungsschutzrelevante Delegitimierung des Staates. Was ist damit gemeint?
ich glaube, das wissen die Erfinder dieser Formel selber nicht. Das ist eine Verlegenheitsformel. Man hat gemerkt, dass sogenannte Querdenker auf Anti-Corona-Demonstrationen ja weder mit dem Rechts- noch Links-Extremismus-Begriff, mit dem man ja seit Jahrzehnten arbeitet, zu fassen sind. Da nun aber die Innenminister gesagt haben, ja, wir müssen da mal ein Auge drauf werfen. Also normalerweise würde die demokratische Gesellschaft das ja kleinarbeiten, die sogenannte Zivilgesellschaft, Frau Daun hat das ja schon angesprochen. Der demokratische Prozess ist offen und frei und alles zeigt sich und auf der Straße zeigen sich dann auch Querdenker. Der Verfassungsschutz war in der Verlegenheit, die jetzt zu beobachten, auftragsgemäß. Die Politik, Innenminister wollten das so und dann hat er eben diesen neuen Phänomenbereich erfunden. Also das führt zu nichts. Und ich meine, niemand redet ja jetzt mehr über Querdenker und diese Szene. Aber der Verfassungsschutz hat das jetzt auf dem Tableau und wird das treu und beamtenmäßig beobachten. Ich weise mal darauf hin, schauen Sie in den Verfassungsschutzbericht. Es gibt ja diese drolligen Jahresberichte. Da gibt es ein Kapitel hinten, das heißt SO. Damit ist die Scientology-Organisation, also die Scientology Church, eine Psychosekte gemeint. Ja, warum ist das noch im Visier des Verfassungsschutzes? Die Innenministerkonferenz hat 1998 beschlossen, dass diese Scientologen eine Gefahr für unsere Demokratie sind. Und deshalb hat der Verfassungsschutz diesen Auftrag bekommen. Nun könnte man ja denken, der Verfassungsschutz kommt selbst mal auf die Idee zu sagen, hallo, also was sollen wir uns mit diesen Scientologen noch beschäftigen? Das sind ein paar tausend Leute in Deutschland und deren bizarren Ideen interessiert sonst niemand. Aber ich meine, das ist eben das, was der Verfassungsschutz macht. Wir haben darüber geredet, über Informationen der Gesellschaft. Da war sogar von dem ironischen Begriff der Selbstbeobachtung der Gesellschaft die Rede. Ich meine, die Zivilgesellschaft beobachtet sich selbst. Das nennt man demokratische Öffentlichkeit und offenen Diskussionsprozess. Und da hat, vielleicht habe ich was übersehen, der Verfassungsschutz gesellschaftlich, was Extremisten betrifft, uns noch nie etwas Originelles gesagt. Es war sogar, man könnte sagen, umgekehrt. Wenn der Verfassungsschutz sich mit der AfD beschäftigt, könnte man sagen, aha, der Verfassungsschutz hat es auch gemerkt, weil er eben von den Innenministern den Auftrag bekommen hat. Aber für die AfD, es liegt doch alles offen zutage. Was braucht man für die AfD? Einen Inlandsgeheimdienst? Das ist mir völlig schleierhaft.
Also ich muss da nochmal widersprechen, denn ich finde, wir haben schon ein Legitimitätsproblem. Und diese neue Kategorie, die kommt ja deshalb zustande, weil auch ideologisch in den Weltbildern was im Wandel ist. Und sagen wir mit Weber, der Glaube an die Legitimität der Ordnung, das ist ein bisschen prekärer geworden. Und das finde ich schon verständlich, dass man sich das anguckt. Weltbilder wandeln sich natürlich nur langsam. Aber man sieht aus den unterschiedlichsten Ursachen, dass das jetzt tatsächlich der Fall ist. Nur der Verfassungsschutz kann uns solche Hinweise geben. Es gibt so und so viele Reichsbürger.
Genau. Trotzdem, Herr Krunke, nochmal die Nachfrage. Also Herr Mayer hat schon darauf hingewiesen, der Verfassungsschutz darf Leute ausspionieren, die nichts verbrochen haben, die keine Straftaten begangen haben. Da ist doch die Frage, wie unterscheidet man zwischen Antidemokraten, die das System nutzen wollen, um es abzuschaffen, und auf der anderen Seite kritischen Oppositionellen, die wir in einer Demokratie haben wollen.
Ja, also ich muss erst nochmal, weil das alles ein bisschen kraus ist, nicht? Also Herr Mayer, nochmal, es gibt 17 Verfassungsschutzbehörden und ich weiß zum Beispiel, in Nordrhein-Westfalen wird Scientology schon lange nicht mehr beobachtet, wenn es überhaupt mal beobachtet wurde, erinnere ich mich gar nicht dran. Beim Bund weiß ich es gar nicht. Also ich glaube, weniger als die Hälfte der Behörden beschäftigt sich mit Scientology. Ja, aber der Verfassungsschutz, den gibt es eben gar nicht, ne? So, es ist ein föderales System. Insofern haben Sie jetzt sozusagen, wenn Sie so dieses Schreckensbild, der Verfassungsschutz, dieser riesige, unkontrollierbare, nicht? Also das ist einfach völlig abwegig. Und diese ganze Idee, der ist so dermaßen rechtlich eingehegt, ja, das können Sie sich gar nicht vorstellen. Und die tägliche Arbeit ist ja nicht etwas, was Sie oder ich überhaupt mitbekommen. Ja, also Sie wissen doch gar nicht, wann man begonnen hat, sich mit der AfD zu beschäftigen. Sie wissen auch gar nicht, was da jetzt alles für Erkenntnisse vorliegen. Ja, das ist auch richtig
doch,
so.
Das stand ja in den Zeitungen.
Ja, in den Zeitungen steht natürlich nicht, was der Verfassungsschutz für Erkenntnisse hat. Wie käme das denn wohl zustande?
Ja, aber die Aufträge an den Verfassungsschutz sind in der Presse durchgearbeitet worden. Und es ist bekannt, dass seit 2018 oder ich weiß jetzt nicht mehr genau die Jahreszahl, der Verfassungsschutz anfing, das als Verdachtsfall zu beobachten. Und das hat der Verfassungsschutz natürlich nicht selbst erfunden. Sie haben ja gesagt, er wird politisch angeleitet. Das war war die Direktive des Innenministeriums.
Es ist also nicht. Also erstmal wurde als Prüffall angelegt, ne? Das ist die erste Stufe, Verdachtsfall ist die zweite Stufe. Ja. Gut. Also Sie sehen schon, das ist nicht einfach so eine Sache, die man mal so macht, sondern das ist eine sehr komplexe, auch rechtliche Angelegenheit, die man sich sehr gut überlegen muss. Und natürlich geht das nicht, ohne dass es hier, und so gehört sich das in der Demokratie auch, ohne dass es hier einen politischen, von der Hausspitze sagt man ja, ne? Also vom Innenminister, dass es da auch eben natürlich ein Go gibt. Also das kann ja gar nicht anders sein, sonst wäre es ja noch sonst müssten sie ja noch viel mehr Probleme damit haben, wenn Verfassungsschutzbehörden sozusagen ins Blaue hinein, ohne Auftrag, ohne sozusagen demokratische Legitimation durch die da einfach ins Blaue beobachten. Ne? So funktioniert das natürlich auch nicht. Das sollte auch so
Herr
nicht
Riesel
sein.
Entschuldigen Sie, aber Herr Riesel fragte ja nach dem Begriff des Extremismus. Wie unterscheidet man denn politisch sozusagen kritische Demokraten und verfassungsfeindliche Oppositionelle und so weiter?
Das kann ich Ihnen relativ in einen politischen Bereich.
Ja, sicher. Ja gut, aber ich möchte Ihnen mal drei Beispiele nennen. Die Extremistenbegriffe sind äußerst problematisch und das erkennen Sie, wenn Sie einfach mal 30 Jahre oder 40 Jahre zurückgehen. Die Feinderklärung heute hat so eine gewisse suggestive Plausibilität. Aber schauen Sie doch mal, Josef Joschka Fischer, der später Außenminister wurde, der war Häuserkämpfer, hat auch mal Polizisten verprügelt. Bodo Ramelow wurde 20 Jahre mit der Personenakte beim Verfassungsschutz beobachtet. Er ist ein Marburger Westlinker. Er hat vom Verfassungsgericht erreicht, dass diese Beobachtung und diese Personenakte als rechtswidrig eingestuft wurde. Er ist dann in Thüringen Landesvater geworden. Der nächste Landesvater, Winfried Kretschmann, der Grüne, der war im KBW und natürlich auch als solcher Kunde des Verfassungsschutzes. Ich meine, man muss sich diesen Extremismusbegriff wirklich schillernd vorstellen. Er ist eine politische Setzung. Das ist eine Mischung aus Zeitgeist und Definition der politischen Regierungsmehrheit.
Wenn Sie diese drei Herren selber fragen würden, dann würden die Ihnen sehr wahrscheinlich auch zugestehen, dass die eine sehr, sehr, sehr lange politische Entwicklung durchgemacht haben und dann natürlich und die Beispiele zeigen ja, dass eine Beobachtung durch den Verfassungsschutz jetzt nicht das Ende der Karriere oder der gesellschaftliche Tod oder sowas wäre. Ganz im Gegenteil. Ja, also hier hat es ja eine erhebliche Entwicklung gegeben dieser Personen und dann war irgendwann die Beobachtung zu Ende. Ja, und das hat die nicht daran gehindert, herausragende Positionen in dieser Gesellschaft und in diesem politischen System zu erlangen. Und das ist ja auch richtig so. Ja. Ja, ihre Beispiele zeigen ja nur, dass zu einem bestimmten Zeitpunkt in ihrem Leben ja offensichtlich hier, das will ich jetzt nicht im Einzelnen beurteilen, ob das so richtig war. Sie haben ja Ramelow genannt, das ist ja dann auch vor Gericht entsprechend gewürdigt worden. Ja. Interessant ist ja, dass Herr Ramelow selber ja seine Position gegenüber dem Verfassungsschutz ja offensichtlich geändert hat, weil als er dann Ministerpräsident wurde, immer mit dem ausdrücklichen Willen, ich schaffe jetzt den Verfassungsschutz in Thüringen ab, das ja nicht getan hat. Den gibt es ja dort immer noch. Ja, und das liegt natürlich daran, weil auch Herr Ramelow erkannt hat, und gegen den Willen seiner eigenen Fraktion, dass es eben so eines Amtes oder so einer Institution bedarf, dann hat er natürlich einen hervorragenden Amtsleiter mit Stefan Kramer dort gefunden. Ja, das ist ein Glücksfall, der das ja bis heute macht. Und es gibt überhaupt keine Bestrebungen in Thüringen, auch von Herrn Ramelow nicht, der ja offensichtlich da auch einen langen Prozess geführt hat gegen die Beobachtung. Der selber hat ja nicht einmal dann diese Institution abgeschafft, ja, obwohl das ursprünglich ja die Idee war. Und da muss man sich auch mal fragen, warum? Ja, weil natürlich das Land Thüringen dann komplett isoliert gewesen wäre, keine Informationen mehr. Und das kann sich kein Bundesland erlauben. Also wer soll denn diese Arbeit machen? Da kommen wir ja vielleicht jetzt drauf. Ne?
Ja, Frau Daun.
Wer soll das denn machen? Da wird dann immer gesagt, das macht die kritische Öffentlichkeit, das macht die Zivilgesellschaft. Das sehe ich überhaupt nicht.
Frau Daun, ja, man könnte auf den Gedanken kommen, wenn Herr Mayer sagt, es sei eine Zumutung, dass sich die Bürgerinnen und Bürger in Deutschland einem Gesinnungstüff durch den Verfassungsschutz unterziehen. Dann gibt es mehrfach Pannen, krasse Pannen. Und man könnte daraus die Konsequenz ziehen, dann weg mit dem Verfassungsschutz.
Ja gut, ich meine, ich habe das ja eben schon gesagt. Ich glaube, dass das, es ist eine empirische Regelmäßigkeit, vielleicht ist es sogar ein Gesetz, dass Staat als Herrschaftsinstanz eben auch Wissen herstellt. Und die Frage, wer das jetzt macht, ob das jetzt die Polizei mitmacht oder ob es eine eigene Organisation für gibt oder auch mehrere, das ist eben völlig unterschiedlich. Also es ist so, dass es gemacht wird. Und insofern, ich finde das für Deutschland auch in Ordnung. Ich sehe das als Gewaltenteilung, dass es von der Polizei getrennt ist, dass wir dieses Trennungsgebot haben. Ich finde es auch sinnvoll, dass da ein Inlandsgeheimdienst diese Fakten erhebt mit diesen spezifischen Mitteln, weil die öffentliche Wahrnehmung, die subjektive Wahrnehmung von Gefahr, von Instabilität, das ist sehr störbar und sehr verzerrbar. Und das ist schon interessant für uns eben, da mal auf die Zahlen zu gucken oder auf die Qualität von bestimmten Veränderungen zu gucken. Insofern finde ich es sinnvoll, dass es den Verfassungsschutz gibt. Ne? Im Übrigen habe ich ja auch schon gesagt, angesichts jetzt gerade der internationalen Lage umso mehr. Das heißt aber nicht, dass die Performance der Behörde veränderbar ist oder verändert werden könnte, sollte. Und das heißt auch nicht, dass die Mittel immer die richtigen sind. Und das heißt auch nicht, dass die politische Steuerung immer die richtige ist. Also, dass die Fehler machen und dass das reformier- und verbesserbar ist, das denke ich auf jeden Fall. Und ich meine, ich habe es eben auch schon gesagt, aus meiner Sicht ist es zu breit und zu wenig tief. Also man kann wirklich das enger machen, denn vieles ist eben nicht Sache des Verfassungsschutzes, sondern kann die Wissenschaft machen und NGOs und so weiter. Das stimmt ja. Aber ein kleiner Bereich bleibt da. Da finde ich das durchaus sinnvoll, dass der Staat da eben genauer hinguckt.
Herr Mayer, den Verfassungsschutz abspecken, ihn konzentrieren, würde Ihnen das reichen?
Nein, das sind Wiederbelebungsversuche an einem Dinosaurier, würde ich sagen. Abwickeln hört sich also herzlos an, wie die Forderung, den Kinderschutzbund abzuschaffen. Aber wir brauchen da gar nicht so bange zu sein. Wir brauchen diesen Verfassungsschutz nicht oder nicht mehr. Und die Abwicklung würde ja auch keine Sicherheitslücke ergeben, wenn wir davon ausgehen, die Kernaufgabe Vorfeldüberwachung des legalen Verbalradikalismus, wenn die wegfällt, wenn wir die nicht mehr haben wollen, und dafür bin ich ganz strikt, dann bleibt übrig der Bereich politisch motivierter Kriminalität. Und da sind wir sofort beim kriminalpolizeilichen Staatsschutz. Den gibt es in der Weimarer Republik schon. Den gab es von Anfang an in der Bundesrepublik in Westdeutschland. Der ist absolut nötig. Es geht um die Verfolgung und Aufklärung politisch motivierter Straftaten.
Ja, also ich sehe, dass diese Konstruktion, die Herr Mayer jetzt da vorschlägt und ja auch schon in der Vergangenheit vorgeschlagen hat, sehe ich überhaupt nicht. Da müsste man ja die Staatsschutzstellen im hohen Maße aufbauen. Die wären gar nicht in der Lage, mit dem Personal, was sie jetzt haben, das zu leisten. Das wäre gewaltig. Ne? Was wir eben auch mal zur Kenntnis nehmen sollten, dass eben eine ganze Reihe von schwersten Straftaten auch durch Arbeit von Verfassungsschutzbehörden in den letzten Jahren verhindert worden sind. Das können wir so definitiv sagen. Und dass eben Verfassungsschutz nicht nur aus den schon erwähnten Schlechtleistungen besteht, sondern dass da sehr, sehr viele Menschen über das zu erwartende Maß arbeiten. Ja, und zwar wirklich hart arbeiten. Und wir können froh sein, dass sie dort an diesen Themen arbeiten, weil die Herausforderungen sind enorm, ja, und steigen wirklich vor unseren Augen an. Ja, also die freiheitlich-demokratische Grundordnung ist wirklich von vielen Seiten unter Druck. Ja, jetzt ja jüngst erst die Festnahme, auch hier in Düsseldorf, wo ich sitze, von Minderjährigen, ne, die Anschläge geplant haben, Ausreisen geplant haben. Dann natürlich jetzt Neues, die beiden russischen, also vermutlich russischen Spione, die Anschläge geplant haben und Sabotageakte geplant haben und so weiter. Ja, also es ist ja endlos. Wenn man jetzt sagt, das soll alles die Polizei machen, gut, das wäre also rechtlich erstmal eine Riesenbaustelle, wie man das dann tatsächlich darstellt für die Polizei. Und personell selbstverständlich auch eine gewaltige Baustelle.
Und auch eine Frage, wie die Polizei, wenn ich das noch hinzufügen kann. Ich glaube nicht, dass es für die Polizei gut ist. Die Polizei hat ein sehr hohes Ansehen in der deutschen Bevölkerung. Und die Polizei ist der Ausdruck des Staates, auch nach außen transparent. Und wenn man dahinter immer noch so eine Geheimorganisation, die, wo man nicht genau weiß, wie viel Wissen die und Informationen die sonst über einen sammeln, ich glaube, das würde der Polizei nicht gut tun und letztendlich auch der Legitimität des Staates nicht gut tun, wenn wir das der Polizei angliedern würden. Ne?
Die Polizei soll ja nicht die Inlandsbeobachtung der legalen Extremisten. Sie soll politisch motivierte Kriminalität verfolgen. Den Verfassungsschutz in seiner Kernaufgabe, habe ich ja versucht zu erklären, brauchen wir nicht. Aber vielleicht noch ein Wort von Ralf Dahrendorf. Der hat gesagt, die deutsche Frage ist die Frage nach den Hemmnissen der liberalen Demokratie in Deutschland. Das war 1965. Ich meine, der Verfassungsschutz gehört zu diesen Hemmnissen. Und je früher er abgeschafft wird, umso besser ist es für die deutsche Demokratie.
Vielen Dank für diese lebendige Diskussion. Schnüffeln, warnen, ächten. Wofür brauchen wir den Verfassungsschutz? Darum ging es in diesem Forum bei SWR Kultur. Mit dabei die Politikwissenschaftlerin Anna Daun von der Hochschule für Wirtschaft und Recht in Berlin, der Extremismusforscher Thomas Grumke von der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung in Gelsenkirchen, außerdem der Jurist und Publizist Horst Mayer. Gemeinsam mit Klaus Leggewi hat er das Buch geschrieben, Nach dem Verfassungsschutz, Plädoyer für eine neue Sicherheitsarchitektur der Berliner Republik. Mein Name ist Michael Riesel. Ich sage danke fürs Zuhören und machen Sie es gut.